Dank sei dem Herrn für seine unaussprechliche Gnade, die wir erfahren durften nach dem Wort des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Man kann die Gnade Gottes nicht gebührend beschreiben, nicht zum Ausdruck bringen, nicht ganz erfassen, was ihn bewegte, als er die Erlösung der gefallenen, von ihm getrennten, sich gegen ihn auflehnenden Menschheit beschlossen hat. Aber die Schrift sagt, dass Gott seine Liebe uns erwiesen hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch ferne waren, ja, als wir noch gar nicht da waren. Für die Menschen nicht ganz begreiflich, dass Gott an einem ganz bestimmten Tage für die gesamte Menschheitsgeschichte etwas ganz Bestimmtes tut bzw. getan hat. Aber so ist es nun einmal im Plan Gottes beschlossen. Und es steht geschrieben im Hebräerbrief, dass unser Herr, nachdem er sein Blut vergossen und sich ein für alle Mal geopfert hat, ist er mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen, um dort als Hoherpriester für uns einzutreten. Und das Schöne ist, dass er Mensch geworden war, um alles mitzufühlen, mitzuverstehen. Und seitdem unser Herr in Menschengestalt erschienen ist, kann er nicht mehr von oben her richten. Er muss so urteilen, wie er es hier in seinem eigenen Fleischesleibe erlebt hat. Daher kann er nicht mehr verdammen. Er spricht los, er spricht frei. Und seine Gnade ist eben in all denen mächtig, die zu ihm kommen. Im ganzen Alten Testament hat er von oben her geurteilt und verurteilt. Im Neuen Testament hat er das eigene Urteil auf sich genommen, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Und wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht.
Amen.
Ohne Hinzutun unserer Werke. Es ist Gottes Werk in Christus, auf das sich kein Mensch rühme. Jedes Mal, wenn wir hier zusammen sein können, sind wir dankbar. Und wir wissen uns mit vielen Tausenden verbunden auf der ganzen Erde. Ich habe neue Hoffnung geschöpft, dass Gott einen großen Siegeszug für die Wahrheit und mit der Wahrheit tun wird. Und dazu wird er sicher noch Menschen gebrauchen können, wie wir es heute in der Predigt hörten, die sich selber zur Seite stellen, aus dem Wege räumen, ihre eigenen Ideen, ihr eigenes Wollen, ihre eigenen Pläne, wirklich alles beiseite räumen, damit der Herr seinen Weg mit uns haben kann. Das ist so tief in mir verankert. Nicht nur etwas zu tun, sondern Gott tun lassen, was getan werden soll. Mehr nicht. Er ist der Herr. Nicht wir sagen ihm, was er tun soll, sondern er sagt uns, was er getan haben möchte. Nicht die Diener bestimmen, was der Herr tut, sondern der Herr bestimmt, was Knechte und Mägde tun. Gott hat versprochen, seinen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Er hat versprochen, uns ein neues Herz, einen neuen Geist zu geben, ein neues Leben zu schenken, dass wir nicht in unseren Wegen wandeln, sondern auf den Wegen Gottes, wie der Prophet Jeremia schreibt, haltet Umschau nach den Tagen der Vorzeit und forschet, welches der Weg des Herrn ist, und dann wandelt auf ihm. Es hat kaum eine Zeit gegeben, in der es so schwierig war, den Weg Gottes klar und deutlich zu sehen. Eben weil so viele Auslegungen bereits bestanden in all den Denominationen, sie alle wurden auf verschiedene Art belehrt. Hinzu kommt die Tragödie, das dürfen wir einmal aussprechen, innerhalb der Botschaft in diesen letzten Tagen, dass so viele verschiedene Richtungen entstanden sind und das aus unterschiedlichen Motiven. Bei Gott kann es nur eine einzige Richtung geben und die Richtung Gottes ist immer nach dem Wort ausgerichtet.
Amen.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Gottes Wort bleibt ewig und immer der Maßstab und unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Aber da wir heute ja nun diesen Besuch, hohen Besuch in unserer Mitte haben, werde ich vielleicht die Bemerkung machen müssen, oder auch so, ohne ein Muss, sie trotzdem machen. Nicht nur wir, oder speziell ich, haben es zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn Menschen verschiedenen Lehren nachgehen. Aber speziell eben Sarah, die jüngste Tochter Bruder Brennims, hat es bis zum TZ zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn sie nicht in die Richtung geht, in der ihre Brüder gehen. Das Leid, das sie ertragen hat, was sie alles erduldet hat, ist unbeschreiblich. Das kann man in Worten gar nicht ausdrücken. Wer heute nicht Ja und Amen zu allem ruft, wird selbst von Angehörigen abgeschnitten und für nichts mehr geachtet. Menschen, die von der vollkommenen Liebe Gottes sprechen, die davon reden, dass der Herr gekommen sei, haben alles andere getan als das, was in seiner Gegenwart getan werden könnte. Durch Jahre hindurch hat sie gefragt, warum hört man von allen Brüdern, nur von Bruder Frank nicht mehr, der ja in den Anfangsjahren eben doch das alles nach Gottes Wohlgefallen und Gottes Führung eben sozusagen begonnen hat. Aber auch die Frage ist leicht zu beantworten. Ich habe nie, und das werde ich in alle Zukunft auch nicht tun, mich in irgendeine Richtung begeben oder irgendeine Sache nachgelaufen. Wir glauben von Herzen, was Gott aus seinem Worte offenbart hat und wissen, dass er der Gott des Wortes ist.
Amen.
Nicht der Deutungen und dessen, was Menschen sagen oder ins Leben rufen. Ich glaube, dass für unsere Schwester der Aufenthalt hier segensreich ist. Und ich möchte allen innigst danken, die ihr die Hand gedrückt und die Liebe bezeugt haben. Ich bin der Meinung, um nicht zu sagen, davon überzeugt, dass Gott Menschen hat, die es aufrichtig meinen, und viele sind bei ihrer Aufrichtigkeit verkehrt. Man kann so aufrichtig sein und trotzdem dabei verkehrt. Wichtig ist, dass wir aufrichtig sind vor Gott, Ehrfurcht haben vor seinem Wort. Und dass wir nicht über den Inhalt des Wortes hinausgehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und manchmal habe ich schon gewünscht, dass manche der Brüder, die ja vieles predigen, einmal zu sich finden würden und sich fragen, ob sie das auch in Gegenwart des Herrn und in Gegenwart aller Propheten und Apostel verkündigen würden, ganz gewiss nicht. Denn sofern ein Mann Gottes da sitzen würde und zuhören, er müsste seine Hand erheben und sagen, einen Augenblick bitte, so nicht. Gepredigt werden darf und kann nur das, was vor Gott an jenem Tage bestehen wird.
Amen.
Und da denke ich an das Zeugnis Bruder Brennhams, als er noch auf Erden war und hinter den Vorhang der Zeit genommen wurde und Millionen Menschen auf ihn zukamen und alle jubelten, umarmten ihn und sagten, unser geliebter Bruder, wir sind so froh, dich hier zu sehen. Und er schaute zu, was alles vor sich ging. Und dann kam die Hauptsache, als er sagen konnte, ich habe das gepredigt, was Paulus gepredigt hat, getauft, wie er getauft hat und so weiter. Und sie alle riefen aus, darauf ruhen wir aus. Wir wollen in die Dinge, die schiefgegangen sind, nicht eingehen. Die Zeit wäre zu schade dafür. Aber eins möchte ich vielleicht noch erwähnen. Die Zeit dürfte da sein, dass auch denjenigen, die nun speziell aufrichtige Menschen irreführen, das Handwerk gelegt werden muss und dass Gott seinen Siegeszug hält, nicht um unseretwillen, aber um seines Wortes willen, das er so herrlich offenbart hat. Und er hat uns auch das Verständnis für die Schrift geöffnet, damit wir darin gefestigt werden und uns nicht hin und her reißen lassen. Mir liegen zwei, drei Dinge auf dem Herzen. Die erste Schriftstelle finden wir dazu in 1. Timotheus im 3. Kapitel, Vers 14 und 15. Gewöhnlich wird Vers 16 gelesen. Ich möchte heute Vers 14 und 15 lesen aus 1. Timotheus 3. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir kommen zu können. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Dieser Vers ist von außergewöhnlicher Bedeutung. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist kein Jahrmarkt, kein Tummelplatz für allerlei Geister und Lehren. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist durch das Wort und den Geist der Wahrheit gezeugt und ins Dasein gerufen worden.
Amen.
Der Gemeinde des lebendigen Gottes ist der göttliche Auftrag mitgegeben worden, bis ans Ende treu zu verwalten, was uns anvertraut wurde, und das mit allem Ernst und mit allem Fleiß. Wenn man vieles Verschiedene haben will, dann muss man zur richtigen Stelle gehen, nämlich direkt nach Rom. Da wird uns ja geschildert, dass dieses Babel zu einem Käfig für alle unreinen Tiere und Vögel geworden ist. Aber nicht die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ich lese es euch aus Offenbarung, dem 18. Kapitel. Hier steht in Vers 2, Offenbarung 18, Vers 2. Er rief mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen ist das große Babylon und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft alle unreinen und verabscheuten Vögel geworden. Das ist die Gegenseite von dem, was die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde des Herrn ist wahrhaftig und hat das Wort in Reinheit und Klarheit empfangen und gibt es so weiter. Dieser große Käfig, in dem alle Platz haben, alle Vögel und die einen Vogel haben oder was auch immer, haben alle dort Platz, aber nicht in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn sie ist die Grundfeste der Wahrheit, die Säule, das Fundament, das tragende Element der Wahrheit. Und deshalb kann nichts, was Lüge ist und Irrtum, in der Gemeinde des lebendigen Gottes Platz haben. Gottes Wort ist die Wahrheit, Deutungen sind Täuschung. Und wir haben von Anfang an diesen klaren Trennungsstrich gezogen. Ich werde es nie vergessen. Es war auf einer der ersten Missionsreisen, als ich dann über den Sündenfall sprach und es mir einfach so groß wurde, dass Gott der Herr dem Adam das Originalwort gegeben hatte, der er konnte in der Gegenwart Gottes ewig leben. Und dann kam die Schlange und hat das Wort auf den Kopf gestellt, mit Fragezeichen versehen, ein wenig anders gestaltet und wiedergegeben, und schon war die Katastrophe geschehen. Das Wort ist Leben, das Wort ist ja durch den Geist gegeben worden, aber wehe, wenn das Wort abgeändert, wenn es dann verdreht wird, dann wird's zur ganzen Lüge. Nun sagt aber die Heilige Schrift im Johannesbrief, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Vielleicht soll ich euch die Bibelstelle geben, speziell um unsere Freunde willen, die vielleicht der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind. Es steht in jedem Fall geschrieben, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Wer hat es schon gefunden? Müssen oft in 1. Johannes Kapitel 4 stehen, und zwar 1. Johannes 4, in Vers 6 steht, wir aber sind aus Gott, wer Gott kennt, der hört auf uns. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine die Stelle, wo von der Lüge steht. Hat sie jemand gefunden, um mir behilflich zu sein? Sonst gebe ich sie euch später. Ihr könnt ja, wahrscheinlich ist es in Johannes 2, und da könnte man von Vers 18 lesen. In jedem Fall ist klar festzuhalten, dass Gottes Wort nur später zu Dekorationszwecken genommen wird. Nicht aber, dass eine Lüge nun aus der Wahrheit kommt. Die Lüge kommt aus einer ganz anderen Quelle. Und dann werden nur noch Bibelstellen vergewaltigt und zu Dekorationszwecken verwendet. Denn Wahrheit ist aus Gott. Und Lüge ist aus dem Teufel, der ein Lügner von Anfang an ist. Und diese beiden Dinge sind unvermischbar. Lüge war und ist und bleibt Lüge. Wahrheit ist und bleibt Wahrheit in Ewigkeit. Deshalb sei uns niemand böse, wenn wir keine Kompromisse schließen können. Das geht einfach nicht. Die Liebe zu Gott ist immer die Liebe zur Wahrheit. Nicht zu Kompromissen, sondern immer zur Wahrheit. Auch das lese ich euch vor aus 2. Thessalonicher, dem 2. Kapitel. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Hier lesen wir den 11. Vers. Vers 11. Na, vielleicht auch schon Vers 10. Und durch welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Die Liebe Gottes ist die Liebe zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist und bleibt Gottes Wort. Anders geht es nicht. Wir wissen's. Dann liegt mir noch auf dem Herzen, aufgrund der Predigt, die wir gehört haben, ein Wort aus dem Propheten Jeremia zu lesen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn eine solche Predigt ergeht, dann fühlen wir uns alle angesprochen. Und nicht nur das, es geht uns ja doch durch Mark und Bein. Speziell, die wir bevorzugt sind, all diese Dinge zu hören und dann trotzdem feststellen, dass es uns hier und da mangelt und wir noch nicht da sind, wo Gott uns hinhaben möchte und vielleicht dem Herrn dadurch Sorge und Kummer bereiten. Jeremia Kapitel 2, Vers 12 und 13. Jeremia 2, Vers 12 und 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, schaudert und werdet starr vor Erstaunen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Denn zwiefaches Unrecht hat mein Volk begangen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich gegrabene Zisternen anzulegen, löchrige Brunnen, die das Wasser nicht halten. Es ging ja in etwa in diese Richtung, was uns ausgeführt wurde. Gott hat frisches, lebendiges Wasser. Er will nicht, dass wir es stagnieren lassen und dass allerlei sich ansammelt. Im Gegenteil, er möchte, dass alles weggespült und mitgerissen wird und kein stehendes Wasser entsteht, sondern ein frisches, lebendiges Quellwasser da ist, an dem sich unsere Seele laben kann. Wenn es nicht so ist, und das haben wir alle erfahren, dann möchten wir selber irgendwie etwas als Vorrichtung schaffen und meinen dann Wasser zu finden, aber es wird uns nicht gelingen. Wir müssen zum Herrn zurückkehren. Er ist's. Er ist der Felsen, der geschlagen wurde, und von ihm strömt heute noch lebendiges Wasser. Er sagte, wer zu mir kommt oder wen er dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich glaube, dass wir Durst haben. Manchmal meine ich, es kaum noch auszuhalten. Sage, Herr, wie lange sollen wir noch darauf warten, bis es tatsächlich geschieht, dass du dich offenbarst und deinem Volke hilfst? Ich möchte euch aus dem Wort, das Bruder Brenham gelesen hatte, aus, was war's, 2. Könige, glaube ich. Stimmt es? 2. Könige, und welches Kapitel? 3. Irgendwo habe ich dann ein Wort gelesen, das sich dort anschloss, nämlich das, was im Hause dieser Witwe geschah, der es an Öl mangelte. Auch das ist uns ja vor Augen geführt worden, dass der Herr seinen Geist ausgießen möchte. Und Öl in der Heiligen Schrift ist ja immer ein guter Vergleich und Hinweis auf den Heiligen Geist. Hier ist etwas Wunderbares in 2. Könige im 4. Kapitel. 2. Könige Kapitel 4 von Vers 2. Elisa antwortete ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Sie erwiderte, deine Magd hat gar nichts mehr im Hause, als nur noch einen Krug mit etwas Öl. Alles andere war nicht mehr da. Es war verbraucht. Der Mann war gestorben, die Frau verschuldet. Nichts war mehr da, nur noch ein wenig Öl im Krug. Jetzt lesen wir weiter. Da sagte er, gehe hin, borge dir so viele Gefäße von all deinen Nachbarn draußen, leere Gefäße, aber nimm nicht wenige. Hierauf gehe heim, schließe die Tür hinter dir und deinen beiden Söhnen zu und gieße in alle jene Gefäße ein. Und wenn eins voll ist, so setze es beiseite. Sie ging dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich zu und hinter ihren Söhnen. Und diese reichten ihr das Gefäß und sie goss sie voll. Als nun die Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihren Söhnen, zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Es ist eine ganz wunderbare Stelle, speziell im Hinblick darauf, dass wir oft als Gläubige meinen, wenn ein Mann Gottes und wenn ein Knecht Gottes und immer wenn, wenn. Aber hier hat's die Frau getan, die in Not war. Sie tat gehorsam entsprechend dem Wort, das ihr gegeben wurde. Nicht der Mann Gottes ging hin und nahm den Krug und hat dann all die Gefäße gefüllt. Sie sollte hingehen. Sie sollte im Glauben tun, was ihr gesagt wurde.
Amen.
Und derselbe Gott, der mit den Propheten war, ist immer auch mit denen gewesen, die entsprechend dem Wort getan hatten, dass Gott an das Volk oder an Einzelne ergehen ließ. Stellt euch vor, es wird uns ja nicht gesagt, wie viele Gefäße, aber sie sollte von der gesamten Nachbarschaft so viele Gefäße nur waren, herbeibringen lassen und dann sollte sie anfangen zu gießen. Ja, aber da war ja nur noch ein ganz wenig in diesem eigenen Krug und jetzt sollte sie mit dem wenigen, sollte sie alle Krüge vollgießen. Was geschah? Es geschah ein Wunder der Vermehrung, weil sie im Glauben gemäß dem Worte Gottes gehandelt hat.
Amen.
Ihr Lieben, wir müssen das einmal so erfassen. Gott wird in seiner Erhabenheit und seine Majestät geehrt, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, Wunder tun zu können. Dann kann er seine Gegenwart, seine Macht und Stärke offenbaren.
Amen.
Jedes Mal, wenn ich im Alten Testament lese, speziell von der Herausführung des Volkes Israel durch das Rote Meer, alles andere scheint nicht so majestätisch zu sein, als wenn man den Vers liest, und das Wasser stand wie zwei Wände zur Rechten und zur Linken.
Amen.
Wie gemauert, wie gegossen, als hätte jemand aus Zement eine Mauer gegossen und da war Schluss.
Amen.
Hier ein schöner Weg, sagen wir, dieser Saal wäre trockenes Land. Da Wasser, hier Wasser als Mauer, da Wasser als Mauer. Ja, wer hat denn das Mittel da reingetan, dass das Wasser plötzlich bindet und zur Mauer wird? Wer hat es denn getan? Das ist einfach majestätisch, wenn man das so lesen darf. Und ich glaube es von ganzem Herzen. Dabei brauche ich mich noch gar nicht anzustrengen. Gelobt sei der Name des Herrn.
Amen.
Es ist wunderbar, wenn Gott sich als der Allmächtige bezeugen kann. Genauso steht's vom Jordan, dass an beiden Seiten die Sache ihren Halt hatte und das Volk Israel hindurchgehen konnte. Hier war eine Frau in Not. Auch wir sind in Not. Unsere Lampen wollen doch beinahe ausgehen. Um Öl sind wir doch alle verlegen. Und jetzt könnte es passieren, dass wir noch abgeben sollen. Aber es muss uns zumindest reichen. Die Lektion hier ist die, dass nicht nur Männer Gottes im Glauben aufgrund des Wortes handelten, sondern auch diejenigen, an die das Wort ergangen war. Wir dürfen im Glauben handeln. Und Gott wird mit uns so sein, wie er mit denen war, die er beauftragt hat und die in seinem Namen geredet haben. Der Missionsbefehl ist uns auch neu vor Augen gestellt worden aus Matthäus und aus Markus, speziell ja Markus Kapitel 16, das bekannteste Evangelium von allen, was den Missionsbefehl betrifft. Und hier wird ja die allgemeine Weisung gegeben, Markus 16, von Vers 15. Darauf sagte er zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt die Heilsbotschaft der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. Hier ist die Rede von allen Gläubigen. Nicht nur von 11 Jüngern oder 12, die ausgesandt werden, sondern von allen Gläubigen. Wer da glaubet und getauft wird, der soll von Gott gesegnet werden, der soll gefüllt werden, der soll ausgerüstet werden, er soll ein lebendiges Zeugnis und ein Zeuge dessen sein, was Gott getan hat. Alle. Nicht nur die Prediger, sondern alle gläubig gewordenen sollen hier erfahren und erleben, was geschrieben steht. Dann, wenn wir an das Wort, das ebenfalls Erwähnung fand, aus Johannes 14, Vers 12, Johannes 14, 12, wenn wir uns das vor Augen führen. Hier steht jetzt nun direkt an uns wahrscheinlich gerichtet, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch Größeres oder Größere als diese vollbringen. Auch das haben wir sehr klar und deutlich gehört. Damals konnte der Herr Jesus entweder in Jerusalem oder in Jericho sein. Jetzt kann er durch den Heiligen Geist überall gegenwärtig sein. Um das Wort in den gläubig gewordenen zu bestätigen, um darüber zu wachen, dass es erfüllt werde unter denen, die von Herzen glauben. Jedes Mal, wenn ich den Chorus speziell auf den Predigten höre, und zwar den Chorus Glaube nur, dann wird mir wieder weh ums Herz, weil ich der Auffassung bin, das habe ich damals bei der Beerdigung Bruder Brenhams mir und dem Herrn gesagt, singen können wir alle. Wir alle können singen, Glaube nur, Glaube nur. Und als ich sah, wie der Sack Bruder Brenhams in die Erde hineingelassen wurde, in die Gruft hineingelassen wurde, da hat mich ein sehr großer Jammer erfasst. Das war unbeschreiblich, das kann man nicht wiederholen, was in einem Menschen in solchen Augenblicken vor sich geht. Das Lied oder der Chorus, Glaube nur, ist ja vielleicht 20, 30 Mal gesungen worden. Aber es war niemand da, der noch so ganz und gar glauben konnte. Wir alle waren betroffen. Für uns war eine Welt zusammengebrochen. Und am Schluss, ich konnte ja sowieso nicht mehr singen, weil ich sehr, sehr geweint habe und war innerlich sehr zerrissen. Aber so viel habe ich gesagt, Herr, der Mann, der wirklich glaubte, ist hier jetzt heruntergelassen worden und wird beerdigt. Und alle anderen, die wir zurückgeblieben sind, wir können alle singen, Glaube nur. Aber können wir wirklich glauben? Und ihr wisst, dann erfasst es einen immer wieder, weil man die eigene Hilflosigkeit sieht. Unser Bruder hat es ja auch schon gesagt. Wir schauen nicht auf uns, wir schauen auf den Herrn. Aber wohltun würde es uns schon, wenn wir doch in Kürze sehen würden, dass Gott sich zu uns neigt. Habt ihr das gleiche Verlangen? Ich möchte es einmal wirklich wissen. Vielleicht kommt es dadurch, dass ich hier von der Lautsprecheranlage ein wenig abgeschnitten bin und nie so das Echo aus der Versammlung höre. Manchmal meine ich wirklich, dass alles schläft und dass keiner mehr mitgeht und alle irgendwie nicht mehr ganz hier sind. Doch wir bitten euch darum, mitzugehen mit der Verkündigung und in Erwartung zu sein. Wir wissen doch nicht, in welchem Augenblick es geschehen kann. Es wird plötzlich sein. Ohne große Voranmeldung wird es geschehen. Erwarten müssen wir es jedes Mal. Und wann es kommt, ist Gottes Sache. Aber mit Sicherheit wird es ja bald kommen. Dann ist ein anderes Wort, das mich auch seit etwa 14 Tagen bewegt. Jesaja 51, Vers 12 und dann auch 14 insbesondere. Ich bin es, der euch tröstet. Wir brauchen alle Trost, stimmt's?
Amen.
Wir brauchen alle Trost. Ja. Es ist keiner hier, der nicht irgendeine Not in seinem Leben oder auf seinem Herzen hätte.
Ja.
Um Trost ist uns sehr bange. Und der Herr spricht, ich bin es, der euch tröstet. Jetzt kommt die Frage, wer bist du gewesen, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterblich sind, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Manchmal haben wir Menschenfurcht anstatt Gottesfurcht. Und die Frage ist, wer bist du gewesen, dass du dich vor den Menschen gefürchtet hast. Immer, was werden die Leute sagen und so weiter und so weiter. Sie sind alle sterblich. Sie haben nichts zu sagen, sie reden nur viel. Zu sagen haben sie gar nichts. Und es ist schon immer so gewesen. Wer etwas zu sagen hat, der sagt es kurz und bündig und das hat auch Sinn und Verstand. Und wer nichts zu sagen hat, redet viel. Und das Gesagte ist gar nicht zu verwenden. Hier steht's: Wer bist du gewesen, dass du dich vor den Menschen gefürchtet hast? Sind solche in unserer Mitte, die sich vor Menschen gefürchtet haben? Gedacht, ja, was jetzt und was werden die sagen und wie stehe ich dann da und so weiter und so weiter? Sie sind alle sterblich. Sie werden alle vergehen wie das Gras. Und sie werden nicht mehr sein. Lasst uns Gottesfurcht haben. Amen. Und die Menschenfurcht soll weichen und schwinden. Amen. Der Herr wird mit uns sein, wie er es verheißen hat. Und dann heißt es als Anklage mit Bezug auf diese Menschenfurcht: Und dass du den Herrn vergaßest. Jetzt kommt ein herrlicher Vergleich. Und dass du den Herrn vergaßest, deinen Schöpfer, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Und dass du immerfort Tag aus und Tag ein vor der Wut des Bedrängers bebtest. Vor der Wut des Bedrängers. Aber hier der Vergleich. Du vergaßest deinen Schöpfer, nämlich den Gott des Himmels und der Erde, dem alle Gewalt gegeben ist, der gegenwärtig ist, um zu helfen, in jeder Lage, um uns beizustehen. Er hat versprochen, uns nicht zu verlassen und nicht zu versäumen, sondern mit uns zu sein bis ans Ende der Erde. Und wer bist du, dass du den Herrn vergaßest? Wenn wir den Herrn nicht vergessen, dann haben wir Glauben, dann sind wir voller Zuversicht. Nämlich dann, wenn wir seiner gedenken und ihm vertrauen. Wenn wir ihn aber vergessen und ihm nicht vertrauen, dann bereiten wir ihm Unehre. Und er stellt sich uns hier als Schöpfer des Himmels und der Erde vor, der die Erde festgegründet hat. Und dass du immerfort Tag aus und Tag ein vor der Wut des Drängers bebtest. Ja, wer ist der Dränger? Es ist ein besiegter Feind, ganz gleich welcher Art. Unser Gott hat das letzte Wort. Und wir dürfen im Glauben zu ihm aufschauen. Und er wird zu seinem Wort und zu den Seinen stehen. Hier steht dann weiter: Wo ist denn nun die Wut des Bedrängers? Es kommt also der Tag, wo wir den Dränger nicht mehr sehen werden. Er wird weg sein, verschwunden. Der Herr wird aufräumen. Er wird sich seines Volkes und der Sache seines Volkes annehmen. Amen. Und wird die Sache seines Volkes führen. Ja. Dafür gibt es sogar ein Wort, auch im gleichen Kapitel, Jesaja 51, Vers 22. So hat der Herr gesprochen, der Höchste und dein Gott, der seines Volkes Sache führt. Der seines Volkes Sache führt. Amen.
Amen.
Er führt seines Volkes Sache. Und dann kommt Vers 14. Gar bald. Also nicht schon in dem Augenblick, sondern gar bald wird der Geknebelte entfesselt werden. Das Wort ist leicht verständlich, wenn irgendjemand überfallen wird, überrascht wird und man bindet ihn, man macht ihn sozusagen unfähig, etwas auszurichten. Und hier heißt es, gar bald wird der Geknebelte entfesselt. Irgendjemand hat einen anderen überfallen, hat ihn gefesselt. Er kann sich nicht mehr lösen. Er ist in einer schlimmen Lage. Er weiß nicht aus, er weiß nicht ein. Hier steht, gar bald wird der Geknebelte entfesselt werden und wird nicht sterben, um zur Unterwelt hinabzufahren, wird auch an dem erforderlichen Brot keinen Mangel mehr haben. Und das soll auch jetzt heute zu uns sprechen. Wir sind alles nur Menschen und keiner bilde sich ein, dass er über allen Dingen steht. Manchmal sind wir schwächer, manchmal stärker. Aber seid ehrlich, haben wir nicht oft das Empfinden, dass wir noch nicht so in der göttlichen Freiheit sind, wie wir sein möchten? Dass noch irgendetwas seines Umstände, was immer es sein mag, dass wir nicht sind, was wir sein sollten. Man fühlt sich nicht wohl in der eigenen Haut. Gar bald wird der Geknebelte entfesselt werden und wird nicht sterben, um zur Unterwelt hinabzufahren, wird auch an dem erforderlichen Brot keinen Mangel mehr haben. Wie David damals schon sagte und in den Psalmen schrieb, dass wir den Heereszug Gottes sehen möchten. Und sein Volk, das Volk Gottes, wird voller Willigkeit sein am Tage dieses Heereszuges Gottes. Je länger, je mehr sehnen wir uns danach, die Huld des Herrn zu schauen, mitzuerleben, dass er das Wort, das er gab, bestätigt. Und dass von dem Sieg Gottes in den Hütten der Gerechten gesungen werden kann. Das Wehgeschrei und die Klagerufe und der Jammer soll ein Ende haben. Gott will die Gebundenen freisetzen, will sie lösen, in die Freiheit entlassen. Und der Bedränger, der dafür gesorgt hat, dass wir in Lagen hineinkommen, die uns allen nicht passen. Plötzlich wird man fragen, ja, wo ist er denn geblieben? Wo ist der Bedränger und wo sind alle, die bedrängt haben? Sie werden fort sein. Der Herr nimmt sich der Sache seines Volkes an, um sie herrlich hinauszuführen. Dann werden wir seinen Namen preisen, weil wir wissen, dass es nicht ein Mensch war, der es getan hat, sondern der lebendige Gott. Fassen wir zusammen, was an diesem Wochenende hier gesagt und verkündigt wurde. Gott möchte sich offenbaren. Er hat uns sein Wort aus Gnaden geschenkt, hat uns gerettet und trotzdem fühlen wir uns nicht wohl in unserer Haut, weil wir wissen, dass Gott noch mehr für uns hat. Wir könnten danach kein Verlangen tragen, wenn es nicht für uns schon bereitgestellt worden wäre. Alles hat Gott schon in herrlicher Weise vorbereitet. Wir brauchen nur den Zeitpunkt abzuwarten und dann wird es geschehen, wie er es gesagt hat. Immer geht die Botschaft voraus, um dann im Volke Gottes tun zu können, was angekündigt und was verheißen worden ist. Am Ende muss die Gemeinde wieder so dastehen, wie sie am Anfang dastand. Voll wiedererstattet, ausgerüstet mit der Kraft aus der Höhe. Doch wir möchten Jesus als denselben gestern, heute und in Ewigkeit sehen. Wir möchten es miterleben, dass eine solche Befreiung in das Volk Gottes und unter das Volk Gottes kommt, dass einer für den anderen nicht mehr beten braucht, dass allen geholfen werde aus heiterem Himmel, dass die Hand Gottes in einer solch mächtigen Weise über uns käme, durch eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes, dass der Herr sich herabneigen würde, wie zu Salomos Zeiten, als der Tempel eingeweiht wurde und die Herrlichkeit des Herrn den ganzen Tempel erfüllte, so dass die Priester ihren Dienst nicht verrichten konnten. Und auch im Neuen Testament, als die Herrlichkeit des Herrn herabkam und der Geist fiel und die gläubig gewordenen damit erfüllt wurden, dasselbe wird Gott am Ende der Tage tun. Und diese Zeit muss sehr, sehr nahe gerückt sein. Wenn ich so die politischen Ereignisse und speziell die religiös-politischen Ereignisse betrachte, denn das ist nämlich der Teil, auf den wir ganz besonders Acht geben müssen, wie die ganze Welt verführt wird. Es ist einfach vor unseren Augen und wir sehen es. Wenn ich dann daran denke, wie viele den Antichristen unter den Juden suchen und in aller Welt, brauchen nur in den Vatikan zu gehen, dort sitzt er. Die brauchen überhaupt, die können sich jede Reise sparen. Die brauchen nur hinzuschauen und dann haben sie die gesamte Beschreibung. Wie sie, ja, sie sehen nichts, sagt Bruder Ross, so ist es. Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. Aber Gott wird noch auch zu ihnen reden oder zumindest zu denen, die heute noch in Gefängnissen festgehalten werden und sich selber auch nicht helfen können. Der Herr hat einen Weg gebahnt, er ist für sein Volk bestimmt. Auch die Schriftstelle haben wir vor kurzem aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35 gelesen und die möchte ich jetzt noch lesen zum Schluss. Jesaja Kapitel 35, Vers 8. Und es wird dort einen gebahnten Weg geben, die heilige Straße wird man ihn nennen, kein Unreiner wird auf ihr wandern, nein, sie ist für sein Volk allein bestimmt. Amen. Wer auf der Straße wandert, selbst Einfältige werden auf ihr nicht irre gehen. Ein ganz herrliches Wort. Wie Gott Israel einen natürlichen Weg bahnen wird, so hat er seinem Volke einen heiligen Weg geschenkt. Und auf diesem Wege Gottes, er selbst sagt, ich bin der Weg, auf diesem Wege Gottes werden auch Toren nicht irren. Man braucht nicht besonders intelligent zu sein, um dem Herrn zu folgen. Sagt einmal, wie intelligent ist ein Schaf? Es kann ohne Hirten gar nicht gehen, hat gar keine Orientierung. Der Hirte trägt die Verantwortung. So sind Schafe gemacht worden. Und manchmal, wenn ich daran denke, was alles geglaubt wird, dann muss man wirklich sagen, es sind Schafe, die nicht unterscheiden können und die plötzlich nicht der Stimme des guten Hirten folgen, sondern auf andere Stimmen gehört haben. Unser Herr spricht, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir nach. Es wird dort einen gebahnten Weg geben, nicht mit Anstößen und Hindernissen, einen gebahnten Weg wird es dort geben. Die heilige Straße wird man ihn nennen. Kein Unreiner darf auf ihm wandern. Wer darf darauf wandern? Die Erlösten, die durch das Blut des Lammes gereinigt wurden, sie dürfen darauf wandern. Sie ist, oder die Straße hier, der Weg, ist für sein Volk allein bestimmt. Nicht für die anderen. Für sein Volk allein bestimmt. Wer auf der Straße wandert, selbst Einfältige werden auf ihr nicht irre gehen. Möge Gott Gnade schenken, dass wir als Schafe seiner Weide, als Herde seiner Hand ihm folgen und nicht meinen, dass wir von selber den Weg wissen, sondern wirklich nur auf seine Stimme hören. Und möchte es Gott dem Herrn gelingen, heute an uns alle den Appell zu richten, unser Leben neu ihm zu weihen, ihm zur Verfügung zu stellen. Wie ich es oft genug gesagt habe, wer Gott dienen will, der muss heute anfangen, nicht erst morgen. Das heute, das Gott uns gibt, muss genutzt werden, um in die Nachfolge Jesu zu treten. Was hülfe es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaden nehme an seiner Seele? Was hülfe es den Gläubigen, wenn sie eine ganze Strecke gehen und dann irgend stehen bleiben? Wer ausharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Gott möchte eine Schar, die einfach bis ans Ende ausharrt, die da treu bleibt unter allen Umständen. Und wie wir es aus dem Worte betrachtet haben, der Geknebelte wird bald entfesselt werden. Gott wird einen herrlichen Siegeszug abhalten. Es wird noch Freude und Jubel in den Hütten der Gerechten sein. Und singen werden wir von dem Siege, den Gott uns geschaffen hat und geschenkt hat aus Gnaden. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir wollen nicht auf uns, nicht auf die Umstände, die uns vielleicht noch irgendwie festhalten, schauen, sondern auf den Herrn, der Macht hat über alles. In einem Augenblick kann er Dinge wenden, und was vorher war, ist nicht mehr, und was nicht da war, ist da. Abraham vertraute dem Herrn, und auch wir vertrauen dem Herrn, unserem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam die Ehre geben. Wir neigen die Häupter, verharren im stillen Gebet und im Glauben vor Gott. Auch in dieser Versammlung möchte der Herr noch etwas tun. Er möchte sich bezeugen. Er möchte retten, befreien, helfen. Er möchte tun, was er verheißen hat, denn dadurch wird er geehrt. Auch jetzt möchte ich fragen, vielleicht sind einige hier, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten. Wir denken auch an all die Heranwachsenden, an all die Jugendlichen, an alle, die eine Entscheidung vor sich herschieben und in ihrem Herzen wissen, dass Gott sie gerufen hat und dass sie zum ewigen Leben bestimmt sind. Ach, ihr Lieben, heute ist der Tag, heute die Stunde, um euer Leben dem Herrn zu weihen. Ganz gleich, wer ihr sein mögt, der Herr ruft dich, komm zu ihm. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Während alle Häupter geneigt, die Augen geschlossen, wir im Gebet bleiben, lasst mich fragen, ob jemand den Mut hat, die Hand zu heben und im Herzen zu sagen, oh Gott, heute möchte ich dir mein Leben weihen. Ist jemand, der die Hand erheben möchte? Gott segne, Gott segne. Ist noch irgendjemand? Vielleicht sind andere Nöte, ganz gleich, was es sein mag. Ehe wir beten, sind sonst Nöte hier, besondere Nöte, die ihr habt. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, Gott sieht, danke, danke. Sind noch andere Nöte, danke, Gott sieht überall, er weiß es. Wir glauben, dass er uns erhört. Wir beten jetzt. Herr unser Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du bist ein persönlicher Gott. Du hast die Gemeinschaft wiederhergestellt, hast die Scheidewand weggenommen, die Feindschaft hinweggeräumt. O Gott, wenn wir durch eigenes Verschulden oder durch Umstände als Halbgefangene oder sogar Geknebelte betrachtet werden, geliebter Herr, so bitten wir dich darum, dass du ein Machtwort in unser Leben hineinsprichst, dass alle Strücke zerreißen, alle Gebundenen frei sind, um dir dienen zu können in der Freiheit der Kinder Gottes, dass nicht die Umstände uns gefangen halten, sondern wir über den Umständen stehen und durch deine Gnade auf höheren Grund gebracht werden. Geliebter Herr, du bist ein treuer und ein wahrhaftiger Gott. Lang genug ist die Zeit und wir sind des Zustandes überdrüssig. Wir möchten, dass du eingreifst und dich mächtig offenbarst. Wir legen dir alle hin, die ihre Hände gehoben haben, ganz gleich, worum sie bitten und flehen. Das wollest du ihnen aus Gnaden schenken. Treuer Gott, wir empfinden miteinander, beten füreinander und glauben, dass du allen helfen wirst. Denn dein Opfer ist vollbracht. Geliebter Heiland, insgesamt bitten wir dich darum. Sei deinem Volke gnädig.
Bitte, Herr.
Weise uns den Weg, den wir gehen sollen. Und das, was du getan haben möchtest, zeige uns. Wir bitten dich von Herzen darum. Denn das Werk, an dem wir stehen, ist dein Werk. Das Wort, das wir verkünden, ist dein Wort. Dem Volke, dem wir dienen, ist dein Volk. Die Schafe, die wir weiden, ist deine Herde. Geliebter Herr, sei uns gnädig, um deines heiligen Namens willen. Wir schreien aus der Tiefe unserer Seele zu dir. Höre unsere Rufen und komm uns zur Hilfe. Dann werden wir fragen, wo sind die Bedränger geblieben? Fort sind sie. Geliebter Herr, wenn du dich erhebst, dann fallen die Feinde rückwärts hin. Dann zerstieben sie und sind nicht mehr da. Wo sind nun all deine Bedränger? Werden wir dann sagen, wo sind sie alle geblieben? All die Verkläger, all die Bedränger, alle, die uns Not und Mühe bereitet haben, sie werden nicht mehr da sein. Du nimmst dich der Sache deines Volkes an. Dafür danken wir dir. Insbesondere rühmen wir die Kraft deines Blutes, die Kraft deines Wortes und die Kraft deines Geistes. Diese drei sind's, die Zeugnis ablegen und in unserem Leben wirksam werden. Das Blut des Lammes, der Geist Gottes und das Wort Gottes. Geliebter Herr, du hast eine Gemeinde, die da ist, dein Fleisch, dein Leib, die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Und Wahrheit allein hast du in sie hineingelegt. Zur Trägerin, zur Säule und zum Fundament der Wahrheit gemacht. Geliebter Herr, möge bis ans Ende nichts als reine göttliche Wahrheit in deiner Gemeinde gefunden werden. Du bist das Haupt und du sprichst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.